Und weiter geht's bei uns im Alpencast. Willkommen! Am Mikrofon ist Volker, ich bin Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion Siegburg im Deutschen Alpenverein. Heute wollen wir mal wieder ein Stück weitergehen auf unserer Tour durch die Berge. In den früheren Folgen haben wir euch davon erzählt, was eine Sektion ist und bietet, welche Vorteile ihr von einer Mitgliedschaft im DAV habt, wie ihr hinkommt in die Berge, was es mit den Wegen auf sich hat, und heute geht es auf eine Hütte. Der Titel der Episode heißt Volle Hütte? Fragezeichen. Ich freue mich auf ein Gespräch über die Bremer Hütte. Also, bleibt dran!
Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.
Heute zu Gast im Alpencast ist Frank Schröder. Er ist Hüttenwart der Sektion Bremen. Er ist zuständig für die Bremer Hütte in Tirol im Geschnitztal. Es ist Bremens höchstgelegene Immobilie mit 2413 Meter über Normalnull. Die Hütte ist von 1897 und ich habe aufgenommen, sie hat 28 Betten, 66 Lagerplätze und das sind mehr Schlafplätze als Sitzplätze. Hallo Frank, herzlich willkommen beim Alpencast. Schön, dass du Zeit für uns hast.
Hallo Volker, klasse. Schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Lieber Frank, sag doch einfach mal, was macht eigentlich so ein Hüttenwart?
Ja, das ist eine gute Frage. So ein Hüttenwart oder ein neudeutscher Hüttenreferent ist eigentlich ein und dasselbe. Ist quasi so eine Hausmeisterfigur, aber aus der Ferne. Ne? Also ich kümmere mich um die Bremer Hütte, dass sie rechtzeitig zum Pachtbeginn, also zur Sommersaison, betriebsfähig ist. Ich kümmere mich darum, dass sie zum Winter, das Winter ist jetzt, wieder vollständig geschlossen wird, dass alle Aggregate, alle Installationen winterfest gemacht werden. Ich kümmere mich außerhalb der Saison um unsere Pächter, um deren Wünsche irgendwie zu berücksichtigen. Und ja, während der Saison, also der 100 Tage, während die Hütte geöffnet hat, kümmere ich mich eben halt als Ansprechpartner für unsere Pächter, wenn irgendwelche technischen Dinge nicht funktionieren oder irgendwas muss organisiert werden.
Das ist ja fast wie ein Fulltime-Job, hört sich das ja an. Aus der Ferne irgendwie Aggregate abstellen. Hast du da irgendwie so ein Fernwartungsprogramm oder musst du auch mal hin oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich bin tatsächlich einige Tage da. Mhm. Zur Eröffnung bin ich so ja im Schnitt so zwischen 5 und 7 Tagen auf der Hütte und zwischendurch mal so 2, 3 Tage und zum Hüttenschluss ja meistens ein verlängertes Wochenende. Mhm. Ja, aus der Ferne. Wir haben also keine moderne Technologie auf der Hütte, also dass ich über irgendwelche Datenfernübertragung schauen kann, ob der Kühlschrank noch funktioniert. Da unterscheiden wir auch zwischen den Aufgaben, die der Pächter übernommen hat, ja, und unserer Aufgaben. Mhm. Aber es geht eben halt oftmals mit Rat und Tat einfach dastehen, bereit sein, irgendwas aus der Ferne zu organisieren. Das kann zum Beispiel der Telefonanschluss hat nicht mehr funktioniert. Also der Telefonanschluss ist eine Richtfunkstrecke. Oh. Oh, ja. Und all die Dinge, die so passieren.
Mhm. Dann kann ich mir vorstellen, steht dein privates Telefon wahrscheinlich auch nicht still, ne? Wenn du da gefordert bist, musst du ja, glaube ich, auch mit Rat und Tat oder mit irgendwelchen Informationen dann denjenigen, die da die Fragen stellen, zur Seite stehen, oder?
Ja, man lernt bei dieser Aufgabe weniger als mehr. Also es ist tatsächlich eine sehr solide Technologie auf der Hütte, immer mit dem Ziel, dass sich der Pächter mit seiner Mannschaft weitestgehend selber helfen kann. Oftmals geht's nicht. Also wenn die Materialseilbahn defekt ist, ja, dann muss ich einen Service organisieren und der muss da doch irgendwie hin. wir sind 1000 Kilometer entfernt. Also es ist keine Chance, mal eben ins Auto oder in den Zug zu steigen und zur Hütte zu fahren.
Das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Was sind denn so die größten Herausforderungen bei der Bremer Hütte jetzt in dem speziellen Gebiet in Tirol, im Gschnitztal? Was würdest du sagen?
Ich möchte das auf zwei Hauptpunkte bringen. Der größte Punkt, wie überall in der Welt, das ist der Klimawandel, den wir in den Extremlagen eben halt auch extremer verspüren, als möglicherweise noch hier bei uns in Bremen. Aber wir spüren eben halt von Jahr zu Jahr, dass die Permafrostbereiche, die verschwinden, sind eigentlich kaum noch existent. Damit einher gehen die letzten Gletscherreste verloren. Schneefelder halten sich nur noch bis zum Mitte des Sommers. Und somit fällt unsere wichtigste Ressource weg, nämlich das Wasser. Und wir sind völlig abhängig vom Oberflächenwasser, also zu Beginn der Saison von der Schneeschmelze, später von dem gespeicherten Regenwasser in der wenigen Erdkrume, die wir haben. Und dann sind wir auf jeden Regentropfen angewiesen, um überhaupt unsere Gäste, die Hütte, mit Wasser zu versorgen.
Das heißt, Wasser, wenn Wasser nicht da ist, ganz naiv gefragt, dann kann man nichts kochen, dann ist nichts mit Dusche, dann ist nichts mit Hygiene und gar nichts. Was macht man denn dann, wenn das Wasser nicht da ist?
Also das ist natürlich mit Abstand der schlimmste Gedanke. Wenn das denn so gar nicht mehr funktioniert, und das wird vielleicht, Gott möge uns bewahren, aber in 10 Jahren, 20 Jahren der Fall sein, dann bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als aufwendig Wasser nach oben zu transportieren. Im besten Fall mit der Materialseilbahn, im schlechtesten Fall per Flugbetrieb.
Oh je, mir schwant Böses, der Klimawandel, du hast es gesagt. Das
genau.
Ist aber dann ein Teil. Du hast von zwei großen Bereichen gesprochen. Also Wasser ist ein Problem, und was wäre dann der andere Bereich?
Na, der zweite Teil ist eben halt der Erhalt der Immobilie, also der Hütte selbst. Das Gebäude ist jetzt, im nächsten Jahr wird es 125 Jahre alt. Stimmt gar nicht, 150. Nee. Doch, 125 Jahre.
Das wird schon durcheinander.
125, genau.
Und
der Zahn der Zeit, der nagt natürlich sowohl an dem Gebäude wie auch an den Fundamenten. Das heißt, es gibt immer wieder Reparaturbedarf. Es vergeht kaum ein Winter, in dem nicht irgendetwas beschädigt wird. Und dann haben wir natürlich auch sich verändernde Auflagen und Vorschriften. Also wir kämpfen sehr mit den Hygienevorschriften. So eine Hütte im Hochgebirge wird kaum anders behandelt als ein Gastronomiebetrieb im Tal. Das heißt, wir haben da eben halt auch Sorge zu tragen, dass Abfallketten und Lebensmittelketten sich nicht berühren. Genau, und natürlich haben wir auch alle Auflagen, um eben halt Trinkwasserreinheit, auch Abwasseraufklärung zu betreiben. Und das sind alles Positionen, die einfach schwer fallen. Unsere Hütte, die ist gewachsen in diesen 125 Jahren. Ne? Also die Küche, die ist nicht besonders logistisch toll platziert. Sie ist mittendrin, und alles, was aus der Küche heraus muss oder was in die Küche hinein muss, berührt sich auf den zwei Gängen. Der Schuhraum, also der Trockenraum, auch der ist sehr ungünstig. Also jeder muss an der Küche vorbei und eben seine nassen Klamotten loszuwerden. Und wir ignorieren die Hinweise der Behörden von Jahr zu Jahr und sagen auch, wir kümmern uns und wir haben da was in Planung. Na, irgendwann muss man natürlich vollziehen, ne? Also, das wissen wir schon.
Also du musst keine Angst haben, wir sind ja unter uns, und es hört ja auch keiner von den Verantwortlichen zu im Alpencast, so prominent sind wir noch nicht, aber es ist nett, dass du so fair bist und sagst, also das ist schwierig, aber liebe Behördenvertreter, die Sektion ist dabei, sie kümmert sich, also bitte, das wird schon werden. Was habt ihr denn dann konkret vor, wenn du jetzt sagst, jetzt, wir kümmern uns. Was sind denn die nächsten Schritte, die jetzt ganz konkret anstehen? Wollt ihr die Küche versetzen oder den Trockenraum versetzen? Oder wie muss man sich vorstellen, wie man jetzt diese Auflagen am günstigsten umsetzen kann?
Also wir planen tatsächlich eine Modernisierung der Hütte, indem wir eben halt die Nutzflächen, die Nutzräume tatsächlich neu anordnen, neu organisieren. Das ist natürlich mit diversen Bauarbeiten verbunden, ja. Auch mit diversen Kosten, Gelder, die wir derzeit überhaupt nicht haben. Wir haben in der Vergangenheit verschiedene Dinge machen müssen und es stehen auch noch einige andere Dinge an. Sage ich gleich noch ein Wort zu. Mhm. Zum Beispiel haben wir im letzten Jahr festgestellt, dass unser Fußboden, im letzten Jahr stimmt gar nicht, vor zwei Jahren, dass unser Fußboden in der Stube kurz vorm Durchbrechen war. Also er hat sich irgendwie verformt, weil die Fundamente, auf der das Haus steht, die sind ein bisschen abgesackt. Naja, und dann hatten wir eben halt eine größere Aktion zusammen mit Vereinsmitgliedern, aber auch unseren Pächtern gestartet, indem wir die Fundamente tatsächlich mit Beton, den wir eben halt handgemischt vor Ort aufbereitet haben, unterstützt haben. Und dann haben wir diese Stube quasi neu geschaffen.
Wahnsinn.
Wir hatten Unterstützung von einem örtlichen Tischler, dem Toni, der uns da wirklich sehr geholfen hat. Das ist auch eine tolle Sache. Also der Zusammenhalt zwischen den Menschen, die im Hüttenwesen tätig sind, der ist sehr, sehr stark. Ja, und die zweite Auflage, die wir noch zu erfüllen haben, unsere Materialseilbahn, also eine sehr, sehr wichtige Versorgungsader, die entspricht nicht mehr den aktuellen Luftfahrtvorschriften.
Luftfahrt? Eine Seilbahn unterliegt Luftfahrtvorschriften?
Ja, unser Haus liegt ja sehr hoch.
Hammer.
Unser Haus liegt ja sehr hoch.
Klar. Okay.
Und wir haben eben halt eine Materialseilbahn, die ist, ich glaube, so um die 4,6 Kilometer Seillänge.
Wow.
Und wir haben teilweise deutlich über 100 Meter zwischen dem Tragseil und dem Boden. Und die Luftfahrtvorschrift, die aktuelle, sagt, 80 Meter ist Grenze. Danach gefährden wir einen möglichen Rettungseinsatz eines Helikopters.
Oh.
Und da sind wir mit der Behörde im Gespräch, in der Diskussion. Mhm. Wir haben im letzten Jahr so als Kompromiss und als Mittel des Zeitaufschubs haben wir unsere Stützen von der Seilbahn rot-weiß angemalt. Und wir haben noch ein paar sehr gut sichtbare, orange angemalte Blechtonnen oben auf die Stützen geschraubt, sodass man eben halt zumindest die Stützen aus der Ferne sehr gut sehen kann. Was man natürlich nicht sehen kann, ist das Seil zwischen den Stützen.
Nee, klar.
Und da droht uns, was heißt droht, ist das falsche Wort, da werden wir uns damit anfreunden müssen, ein sogenanntes Markierungsseil zu installieren, in dem dann eben halt in regelmäßigen Abständen große rote Kugeln hängen.
Ah, das sieht man schon mal so hin und wieder. Sieht jetzt nicht so dolle aus, weil dezenter ist, wenn man jetzt nicht so viel sieht. Aber ich glaube, wenn der Hubschrauberpilot da Probleme hätte, dann doch lieber so ein paar bunte Bälle dahin zu hängen. Ich glaube, das ist dann das kleinere Übel als das, was passiert, oder?
Das stimmt. Aber auch da ist immer der Kompromiss. Also wir sind da im Dialog. Wir haben uns auch einen Experten aus München dazugeholt. Wir haben noch die stille Hoffnung, das Ganze abzuwenden, weil natürlich neben der Luftfahrtbehörde gibt es auch noch die Umweltbehörde und die ist natürlich von diesem gesamten Vorhaben so gar nicht begeistert. Nun unterliegt es nicht unserer Entscheidung, welche Behörde dann nun den höheren Stellenwert hat. Das muss denn schon das Land Tirol machen. Aber Aber wir sind da noch nicht hoffnungslos.
Wir haben davon angefangen zu überlegen, was macht so ein Hüttenwart? Und ich hatte dann auch schon die erste Aussage getroffen, das hört sich ja an, was du aufgezählt hast, wie ein Fulltime-Job. Aber jetzt kommen da noch so hochkomplexe und hochteure Geschichten auf dich zu. Wie schaffst du das denn in deiner Freizeit, sich jetzt diese ganzen Gedanken zu machen? Machst du das alleine oder habt ihr ein Team in Bremen, wo man sagen kann, Hüttenwart-Team? Oder ja, wie sieht das aus?
Also die Rolle, die belege ich alleine, aber wir haben tatsächlich einen tollen Verein. Also wir haben innerhalb des Vereins diverse sehr interessierte Kolleginnen und Kollegen, die eben halt Spaß daran haben, zu unterstützen. Und es gibt auch tatsächlich dann Projekte, Teilprojekte, die denn ein anderes Vereinsmitglied fast ohne mein Zutun vollständig alleine erledigt.
Das hört sich doch auch gut an, dass das dann das auf mehreren Schultern verteilt ist. Das finde ich dann auch, ja, vielleicht in Bremen macht es ja dann auch vielleicht mehr Freude, sich um die Detailfragen kümmern zu können. Ne?
Ja, und das ist sowieso immer das Größte. Also wir fiebern denn schon der Neueröffnung im nächsten Jahr entgegen. Dann hat man im Winter so viel geplant und ist voller Tatendrang und dann überlegen wir schon, wie kommen wir hin. Oftmals nehmen wir uns irgendwie einen kleinen Bus, weil wir dann doch irgendwie eine ganze Menge Leute sind. In diesem Jahr waren wir zu neunt und dann ist es natürlich auch eine, ja, ökologisch halbwegs vertretbar, wenn wir dann eben halt mit einem Bus fahren. Ansonsten, wenn wir weniger sind, sind wir auch relativ konsequent, dann nehmen wir den Zug.
Ja, wenn eine gute Zugverbindung möglich ist.
Es gibt eine perfekte.
Dann ist es auch, glaube ich, ökologisch, wie du schon sagst, sehr, sehr sinnvoll, sowas zu machen. Du hast jetzt davon gesprochen, dass eben auch so doch kostenintensive Dinge anstehen oder in der Vergangenheit ja auch schon umgesetzt wurden. Wenn ich mir überlege, was das alles nach sich zieht, dann müsste doch eigentlich ein Übernachtungsplatz in der 2413 Meter hochgelegenen Hütte einen Übernachtungspreis nach sich ziehen, der ja schon fast mit einem, weiß ich nicht, Vier-Sterne-Hotel zu vergleichen ist. Also wie ist denn so diese, ja, wie soll ich sagen, Kostendeckung oder Zuschuss? Also was ist das für eine Kalkulation? Was bleibt bei der Sektion hängen an Belastung? Wie muss man sich diesen Kostenapparat denken?
Da sage ich gerne was zu. Also grundsätzlich, der Verein, alle Alpenvereine und auch unsere Dachgesellschaft hat ja ein sehr hohes Ziel, nämlich wir wollen den Menschen die Alpen zugänglich machen. Und dazu gibt es das Hüttenwesen, das Wegewesen und die Alpenvereine, alle Sektionen gemeinsam haben auch beschlossen, dass der Ausbau von Wegen und Hütten abgeschlossen ist. Also es werden keine weiteren Hütten gebaut, es werden auch keine Hütten vergrößert, indem wir noch mehr Kapazitäten schaffen. Okay. Aber ja, die Hütten kosten und brauchen deutlich mehr Geld, als sie erwirtschaften. Es ist ja nicht das Ziel der Vereine, mit den Nächtigungen oder den Beiträgen für die Nächtigung Geld zu erwirtschaften. Das ist dringend erforderlich, damit wir so halbwegs die Kosten decken können. Einen Teil der Kosten decken wir tatsächlich monetär, indem wir eben halt die Mitgliedsbeiträge der unserer Mitglieder und die Übernachtungsentgelte verwenden, um Bauprojekte, um Erhaltungsprojekte zu finanzieren. Viele Dinge sind aber auch einfach ehrenamtliche Stunden. Mhm. Also wenn wir mit 9 Personen eine Woche quasi 10 Stunden am Tag auf der Hütte tätig sind, dann sind das eine Menge Arbeitsstunden und die kosten dem Verein natürlich nicht monetär kein Geld. Und das ist eine Sache. Dann ist es so, dass alle Entgelte, also quasi alle Vereinsbeiträge, da wandert immer ein Teil zum Hauptverband. Und der Hauptverband, der schüttet dieses Geld dann aus. Und somit können wir größere Bauvorhaben, zum Beispiel hatten wir im letzten Jahr einen Schaden an unserer Kraftwerkszuleitung. Unser Kraftwerk ist 2,5 Kilometer entfernt und es gibt eben halt eine lange Kabelstrecke. Die war defekt und da wurde eine neue Leitung gelegt und noch ein paar kleinere Maßnahme der energetischen Sanierung übernommen. Aber das war dann eben halt eine Investition von 150.000 Euro. Der Verein hat sie nicht. Aber es ist eben halt zum Teil über den Hauptverband mitfinanziert worden, zum Teil über sehr langlaufende, günstige Kredite. Und es geht nicht ohne Geld. Das unbenommen. Aber es ist auch nicht so, dass wir irgendwie in die Insolvenz wandern werden. Also wir können schon unsere Kosten decken und haben auch einen tollen Schatzmeister, der wirklich darauf achtet, dass da nichts Schlimmeres passiert.
Das hört sich gut an. Es gibt ja auch viele Sektionen oder zumindest einige Sektionen im Deutschen Alpenverein, die keine Hütten haben, und da wird ja dann auch trotzdem so eine Solidarität gepflegt, dass dann eben diese Sektionen eine Hüttenumlage abführen an den Hauptverband. Das heißt also, die Sektionen, die keine Hütte haben, unterstützen dann auch eben die Sektionen, die Hütten haben. Und ich glaube, das ist dann auch der große, große Gedanke des Deutschen Alpenvereins, vom einzelnen Mitglied über alle Sektionen, dass man eben als großer Verband, der 1,4 Millionen Mitglieder hat, fast eben sieht, man tut was, was du auch eingangs erwähnt hattest. Es geht um das Hüttenwesen, das Wegewesen, die Erschließung der Alpen, dass jeder sicher und gut unterkommen kann. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, das ist ja aber auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass ihr nicht der Insolvenz anheimfallen solltet. Also das wäre natürlich grauselig, wenn eine Sektion durch eine Hütte in eine Schieflage gerät. Also das wäre, glaube ich, furchtbar.
Das ganz bestimmt. Aber alles, was ich bisher in den Jahren, in denen ich das mache, beobachtet habe, ist, dass die Vereine halten zusammen. Der Hauptverband ist unglaublich rührig und hilft immer mit Rat und Tat. Und selbst das Land Tirol, das natürlich ein hohes Interesse daran hat, dass das Hüttenwesen funktioniert. Und das ist ja noch viel schöner, wenn das in ein anderes Land finanziert. Hat natürlich auch ein sehr, sehr hohes Interesse und ist auch bei fast jedem Bauvorhaben irgendwie auch dabei.
Das hört sich toll an, finde ich gut. Frank, beschreib doch mal so einen typischen Ablauf auf so einer Hütte. Es gibt ja viele, die nicht so ganz häufig auf Hütten unterwegs sind. Was würdest du sagen, was ist so typisch, worauf achtet die Sektion, worauf achtet der Pächter und was sagt der einzelne Hüttennutzer? Sind alle immer zufrieden, sind alle glücklich? Beschreib doch mal so einen Tag auf so einer Hütte oder nicht einen ganzen Tag, aber so die Knackpunkte vielleicht.
Ja, also ein sonniger Tag auf der Hütte hat fast zu 95% nur freundliche Gesichter. Schön. Also es sind alle Wanderer sind natürlich total happy, dass sie die Wege, die Natur und auch natürlich dann, wenn sie angekommen sind, noch ein bisschen die Sonne genießen können. Draußen auf der Terrasse dann irgendwie etwas zu sich zu nehmen oder was zu trinken, ist natürlich eine super tolle Sache. Man kommt auch immer gleich ins Gespräch und kann sich austauschen. Man kann Fotos austauschen oder Adressen oder was auch immer. Das ich habe es noch nie erlebt, dass irgendwie jemand ganz alleine war und nie keinen Kontakt zu einem anderen aufnehmen konnte. Wenn das Wetter schlecht ist, dann ist es deutlich schwieriger. Also eine Besonderheit unserer Hütte ist, dass wir deutlich mehr Schlafkapazitäten als Sitzkapazitäten haben. Das heißt, wenn keiner draußen sein kann, weil es zum Beispiel regnet oder sehr kalt ist, dann drängeln sich alle auf die wenigen Sitzplätze. Wir haben Gott sei Dank für viele Bänke gesorgt. Das heißt, man kann sich dann wirklich sehr, sehr eng zusammensetzen. Aber ja, das ist dann eben halt auch ein Problem. In den letzten 2 Jahren nicht. Da hat die Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass die Abstände eben halt vergrößert wurden. Also wir haben zum Beispiel auch die Hälfte unserer Schlafplätze deaktiviert. Und mit all den Konsequenzen. Ne? Aber es war eben halt entspannt durch die Menschenmenge, die dann eben halt deutlich begrenzter war. Aber ansonsten kann das ja auch schon mal ein nerviger Tag sein. Ne? Was auch viele Neuwanderer erstmal lernen müssen, ist dann so morgens um kurz vor sechs, dann fängt das große Geraschel an und alle sind irgendwie an dem im Lager am Rascheln mit dem Schlafsack und suchen irgendwas im Rucksack. Das sind natürlich auch so Highlights, die man erstmal lernen muss, die auch toll zu finden.
Das kann ich nachvollziehen. Das geht mir ja auch öfter so, wenn ich unterwegs bin. Also die spät ins Bett gehe und die früh wieder aufstehe. Also die Nachtruhe ist dann immer kurz. Aber ich glaube, da ist man ja auch, da richtet man sich drauf ein, dass man dann eben als Wanderer eben ein paar Tage in den Bergen genießen kann und dass man eben jetzt nicht so viele Stunden da so in einer Engelsruhe schlafen kann. Das nimmt man ja, glaube ich, dann auch in Kauf. Das denke ich schon. Wie viele Mitglieder hat eure Sektion und wie viele sind davon regelmäßig auf der Bremer Hütte zu Gast? Kannst du da irgendwie eine Prognose, eine Schätzung abgeben? Wie muss man sich das denn vorstellen?
Also wir sind eine ganze Menge Mitglieder. Also unsere Sektion hat, glaube ich, so um die 5.000, 5.500. Also es pendelt immer so zwischen 5.000 und 5.500. Wobei das Gros der Mitglieder Kletterinteressierte sind. Wir haben uns vor einigen Jahren in Bremen an der Universität ein Kletterzentrum gegönnt. Das ist natürlich ein super Sport, insbesondere für die nachwachsende Generation. Ja. Die finden das total klasse und die machen da die dollsten Dinger, von denen ich nur träumen kann. Aber es kommen auch immer mehr auch Kletterer auf die Hütte. Wir haben mittlerweile da auch einen sehr attraktiven Klettergarten installiert. Und also ich würde mal so schätzen, so pro Saison so 100.
Ah ja.
100 Mitglieder.
Das sind dann zwar eben ist ein kleiner Teil, aber ich glaube, dann ist es aber auch ein Teil, der dann diese Vorzüge der Hütte auch genießen kann. Ne? Sonst würde man sich nicht entscheiden, sich so lange auf den Weg zu machen. Ich glaube, du hast 1000 Kilometer gesagt. Man ist, glaube ich, dann 10 Stunden unterwegs oder sowas. Aber das ist doch dann auch der besondere Reiz für ein Mitglied, eine eigene Hütte in der Sektion zu haben. Was wäre denn noch der besondere Reiz der Bremer Hütte? Könntest du noch ein paar Beschreibungen geben? Für diejenigen, die die Hütte noch nicht kennen, ich gehöre auch dazu, ich war leider auch noch nicht auf der Bremer Hütte. Was würdest du mir in einer Beschreibung so als Highlight, als besonderen Reiz sagen können?
Ja, also unsere Hütte ist wahrscheinlich wie jede Hütte in einer atemberaubenden Umgebung. Also wir haben ein Landschaftsschutzgebiet. Es gibt keine Skigebiete, die irgendwie die Wege kreuzen. Unsere Hütte liegt am Stubaier Höhenweg, also selbst wer eine wohlbekannte Rundwanderung machen will, der kann die Bremer Hütte einbauen. Aber aus meiner Sicht ist das Beeindruckendste der Aufstieg aus dem Tal. Also es ist tatsächlich eine sehr, sehr abwechslungsreiche Wanderung. Man beginnt mit einem sehr sanften Tal. Nämlich das Geschnitztal, kommt an einer wunderschönen Alm vorbei und findet dann kurze Zeit später den Einstieg. Dann ist das erste Wegsegment, also das erste Drittel, führt durch Waldgebiet. Also noch wirklich fast ursprüngliche Bewaldung, überhaupt gar nicht irgendwo, wo eingegriffen wurde. Und dann geht es weiter über ein Hochmoorgebiet mit sehr viel Buschwerk, Gräsern, ein sehr reißender Bach. Auch die Geräuschkulisse ist total toll. Das hinter sich gebracht führt dann noch an einem See, ein See mitten im Hochmoor vorbei. Und dann geht es auf eine Schulter aus Gletscherschliff das letzte Drittel ist tatsächlich Wandern im Hochgebirge auf Gletscherschliff, fast unberührt, also teilweise 100 Meter lange Steinplatten ohne einen einzigen Riss. Das ist schon eine beeindruckende Geschichte.
Wie viel Höhenmeter und wie lange muss man für den Aufstieg dann so rechnen? die man da absolviert vom Talpunkt
auch, aus? Auch das ist natürlich sehr typabhängig. Ne? Und ich kann mich erinnern, mein erster Aufstieg vor einigen Jahren, der hatte irgendwie so 4 Stunden aus dem Geschnitztal gedauert. Es sind ungefähr 1200 Meter, die man hinauf muss. Ja, natürlich nach 7, nach 8 Jahren mache ich es jetzt, guckt man sich nicht mehr jeden Stein an und dann ist man etwas schneller. Also wer keine Zeit hat, der schafft es in 2,5 Stunden. Aber ich denke mal, so im Mittel sind 3, 3,5 Stunden eine gut schaffbare Zeit.
Ich finde, das ist noch eine schöne Zeit, die 1200 Meter. Also das hört sich sehr, sehr reizvoll an. Also ich kann mir vorstellen, dass man je länger so ein Aufstieg dauert, dann auch, sagen wir mal, umso geschaffter auf der Hütte dann ankommt. Aber das klingt ja danach, dass man dann immer noch ein bisschen Kraft hat, auch das Hüttenleben nach dem Aufstieg noch in vollen Zügen genießen zu können. Also deswegen unser Titel dieser Episode, volle Hütte. Würdest du dir denn stets eine volle Hütte wünschen? Oder du hast gerade auch gesagt, so in dieser doch leider nicht ganz so tollen Zeit, diese pandemiebedingte Corona-Zeit, habt ihr die Hälfte eben reduzieren müssen. Was wünschst du dir? Volle Hütte oder nicht volle Hütte?
Natürlich volle Hütte. Also es ist ja, es ist einfach eine tolle Gemeinschaft. Ne? Und klar, es gibt auch mal den einen oder anderen, der dann vielleicht das nicht so toll findet, weil vielleicht Wetter nicht passt oder der Sitzbacht war irgendwie unsympathisch ist oder. Aber das Gros aller Gäste, die genießen es doch sehr und die haben einfach Spaß. Die lernen andere Leute kennen. Man redet zusammen, man tauscht sich aus oder man spielt auch zusammen. Also es wird ja unglaublich viel gespielt auf Hütten oder gelesen. Ja, also wir haben eine ganz gute Bibliothek. Und jeder Gast, der denn nicht unbedingt mit jemandem sprechen möchte oder etwas spielen möchte, der kann natürlich auch irgendetwas lesen, gar keine Frage.
Ja, eben. Es soll ja auch ein bisschen Ruhe, Gemütlichkeit und jeder soll das machen, was er eben gerne macht, finde ich auch gut. Ich stelle meinen Gästen in den Episoden ganz gerne auch mal die Frage, wenn du dir jetzt etwas wünschen könntest, was du den Hörerinnen und Hörern oder auch den Mitgliedern mit auf den Weg geben könntest, mal jetzt in Bezug eben auf deine Funktion als Hüttenwart. Was wäre es? Was würdest du uns gerne sagen, mit auf den Weg geben? Woran sollen wir denken? Was sollen wir tun? Was sollen wir lassen? Vielleicht.
In unserer heutigen Zeit ist ja alles so schnelllebig und ich glaube, was wir wieder gemeinsam lernen müssen, ist auch mal langsamer zu sein. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass tatsächlich die Gäste, die Wanderer, die egal auf welcher Route sie sind, sich einfach mehr Zeit nehmen. Es geht nicht darum, irgendetwas schnell zu erreichen oder in 7 Tagen Urlaub irgendwie 5 Gipfel und 7 Hütten unterzubringen. Das mag attraktiv klingen, aber ich glaube, das ist es gar nicht. Und ein bisschen langsamer zu sein, das ist vielleicht ein Trend, den wir wieder erlernen sollten.
Das kann ich so super unterschreiben. Diese schnelllebige Zeit kostet sehr viel Kraft und Nerven. Man hört es dann in den Nachrichten auch, dass die Menschen sind in den letzten Monaten auch etwas dünnhäutiger geworden und da könnte natürlich auch ein Urlaub, ein kurzer Aufenthalt auch in den Alpen auf einer Alpenvereinshütte, glaube ich, so ein bisschen wieder die Akkus auftanken lassen und ich glaube, da ist dann eure Hütte, wie du es beschrieben hast, ich habe das jetzt so verstanden, dass es doch wirklich ein sehr, sehr reizvolles Gebiet ist, dass die Hütte wirklich auch so viel bietet, dass man sich da auch wohlfühlen kann, wie fast, glaube ich, alle Hütten des Deutschen Alpenvereins oder auch des Österreichischen Alpenvereins. Aber du hast das jetzt sehr, sehr gut beschrieben, dass man sich jetzt auch den Wunsch, glaube ich, auch kreieren kann, zu sagen, ach, da will ich jetzt mal hin. Und das wäre da auch dann schön, wenn der Alpencast so ein bisschen dazu beitragen könnte, dass der Titel der Episode, den du dir auch wünschst, dann eben auch Wirklichkeit wird, dass ihr stets eine volle Hütte habt, Das wünsche ich euch. Deswegen werde ich auch hier dafür, glaube ich, ein bisschen Werbung machen. In meiner eigenen Sektion werde ich auch dafür so ein bisschen die Werbetrommel rühren, dass man auch dann mal auf die Bremer Hütte gehen kann.
Sehr gerne.
Lieber Frank, ganz herzlichen Dank für deine Zeit als Hüttenwart der Bremer Sektion. Hast du noch einen Punkt, den du gerne noch unterbringen möchtest im Alpencast? Dann herzlich gerne. Ich sage jetzt schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit für den Alpencast.
Ach, es gibt bestimmt noch tausend Dinge, die man irgendwie über diese Hütte sagen könnte und die, Mensch, das, warum hast du dieses Wichtige vergessen? Nein, vielleicht kann ich noch ein Gefühl transportieren.
Gerne, sehr gerne.
Es ist tatsächlich so, ein paar Tage in den Bergen wirkt Wunder und wirkt unglaublich erholsam. Also selbst in meinem Freundeskreis sind wir mittlerweile alle Wanderer geworden und es entsteht schon so ein bisschen Sehnsucht, wenn wir dann absteigen und eben halt den letzten Blick gen Berg legen, um dann eben halt zum Bahnhof oder sonst wohin zu fahren. Ja, das ist ein tolles Gefühl. Und das erlebe ich jedes Jahr wieder und ich habe auch den Eindruck, jedes Jahr ein bisschen intensiver. Und das wäre schön, wenn der ein oder andere Zuhörer oder zukünftige oder bereits schon Wanderer ist, das ebenfalls spüren oder fühlen würde.
Ja, das würde mich freuen. Das wünsche ich dir, das wünsche ich euch, das wünsche ich uns. Das ist toll, dass du es gesagt hast. Nochmals ganz herzlichen Dank, lieber Frank. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch, was ich mit dir führen durfte.
Danke, Volker.
Interessant, ganz schön viel zu organisieren, wenn man Verantwortung für eine Hütte hat. Hat es euch gefallen? Dann sagt es bitte auch anderen, dass es den Alpencast gibt. Abonnieren wäre prima. Feedback und Wünsche bitte an alpencast@dav-siegburg.de. Schaut auch gerne mal vorbei bei unseren Social Media, DAV Siegburg. Na dann, tschüss, bis zur nächsten Episode.
Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.